Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Also, wir beginnen heute mit einem sehr beunruhigenden Thema aus dem Iran. Der einzige jüdische Parlamentsabgeordnete, Humayun Zameyar Najafabadi, hat seine Gemeinde vor Aktivitäten in den sozialen Medien gewarnt.
Das ist in der Tat eine sehr angespannte Situation. Najafabadi rief in einem Brief dazu auf, Kanälen und Seiten zu entfolgen, die dem israelischen Regime zugeschrieben werden. Besonders interessant ist, dass er zu einem Verhör einbestellt worden war.
Genau, die Sicherheitsdienste hatten dabei auf Kommentare und Likes falscher Inhalte seiner Gemeinde aufmerksam gemacht. Najafabadi sitzt seit 5 Jahren als einziger jüdischer Abgeordneter im iranischen Parlament.
Was viele nicht wissen, im Iran lebt laut einem Bericht der israelischen Nachrichtenseite UNET die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels in der Region. In Teheran gibt es Dutzende Synagogen, die teils mehrere hundert Jahre alt sind.
Das zeigt die Komplexität der Situation. Während Irans Führung das Judentum als sogenannte Buchreligion anerkennt, gilt der Staat Israel seit der Islamischen Revolution von 1979 als Erzfeind.
Und die jüngsten Ereignisse haben die Lage noch verschärft. In diesem Sommer eskalierte der Konflikt, als Israel einen 12 Tage langen Krieg gegen Teheran führte und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardierte.
Das erklärt auch, warum Irans Sicherheitsdienste sich gegenüber der jüdischen Gemeinde misstrauisch zeigten und die Überwachung verstärkten.
Ein anderes brisantes Thema aus der Politik? Die Situation um Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado wird immer unklarer. Eine für heute Mittag angesetzte Pressekonferenz wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
Das norwegische Nobelinstitut bestätigte die Verschiebung. Ursprünglich sollte sich Machado um 13 Uhr den Fragen der Journalisten stellen. Sie hat den diesjährigen Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes zugesprochen bekommen.
Die Preisverleihung soll am Mittwoch im Rathaus von Oslo stattfinden, aber es ist völlig unklar, ob die an einem geheimen Ort lebende Widersacherin des autoritären Präsidenten Nicolas Maduro dafür anreisen kann.
Sie sagte zuletzt dem norwegischen Rundfunksender NRK, sie tue alles, was sie könne, um für die größte Ehrung ihres Lebens nach Norwegen zu kommen.
Aber die Risiken sind enorm. Die venezolanische Staatsanwaltschaft hat gedroht, die 58-Jährige aufgrund verschiedener Ermittlungen gegen sie als flüchtig zu betrachten, sollte sie das Land verlassen.
Das würde bedeuten, dass ihr bei der Rückkehr nach Venezuela möglicherweise die Festnahme, ein Einreiseverbot oder Schlimmeres drohen könnte.
Kommen wir zu einem sehr besorgniserregenden Konflikt in Südostasien. Thailand will das Militär des Nachbarstaats Kambodscha mit seinen Angriffen einem Medienbericht zufolge langfristig dezimieren.
Die Bangkok Post zitierte den Generalstabschef des Militärs Chayaprok Duangprapat, wonach damit die Sicherheit der künftigen Generationen in Thailand gewährleistet werden solle. Aus Kambodscha hieß es, man werde dem nicht untätig zusehen.
Kambodschas Regierung warf Thailand neue Angriffe im Grenzgebiet vor. Das thailändische Militär habe seinen Beschuss nachts an mehreren Orten fortgesetzt. Bei einem thailändischen Angriff wurden 2 Zivilisten getötet, die auf einer Landstraße unterwegs waren.
Gleichzeitig berichtete das Nachrichtenportal Khaosod unter Berufung auf das Militär von heftigen kambodschanischen Angriffen auf thailändischem Hoheitsgebiet, unter anderem mit Mörsern und Artillerie.
Die Angaben aus beiden Ländern ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Beide Seiten beschuldigen sich seit Sonntag, eine zuletzt geltende Waffenruhe im Grenzgebiet zuerst verletzt zu haben.
Die Bilanz ist erschreckend. In Kambodscha kamen seit Montag mindestens 7 Zivilisten ums Leben, mindestens 20 wurden verletzt. In Thailand starb mindestens 1 Soldat am Dienstag an den Folgen seiner Verletzungen.
Was sind denn die Hintergründe dieses Konflikts?
Die Wurzeln liegen in der Kolonialzeit, als Frankreich den Grenzverlauf festlegte. Die Regierungen beider Nachbarländer interpretieren diese Grenzziehung aber unterschiedlich. Im Zentrum des Streits steht ein jahrhundertealter Kampel, der seit 2008 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört.
Sowohl der dem Hindu-Gott Shiva gewidmete Tempel als auch das umliegende Gebiet werden von Thailand und Kambodscha beansprucht. Die südostasiatischen Nachbarländer hatten nach schweren Kämpfen Ende Oktober in Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump ein Waffenruheabkommen unterzeichnet.
Aber bereits im November wurde die vereinbarte Feuerpause nach einem neuerlichen Vorfall an der mehr als 800 Kilometer langen Grenze erst einmal ausgesetzt. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in das unmittelbare Grenzgebiet und rät auch von Reisen in Provinzen in Grenznähe ab.
Wechseln wir zum Sport, wo es ebenfalls heftige Auseinandersetzungen gibt. Im deutschen Frauenfußball eskaliert der Streit zwischen 14 Clubs und dem DFB.
Der Ton ist wirklich rau geworden. Eintracht Frankfurts Boss Axel Hellmann warnt vor einem irreparablen Vertrauensverlust. HSV-Vorstand Erik Huber droht sogar, wenn der nächste Schritt von Teilen des Verbands nicht erwünscht ist, dann gehen wir ihn selbst.
Was ist denn genau passiert?
Am 4. Dezember, just als die Verbandsbosse um DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Flieger zur Auslosung der Männer-WM nach Washington saßen, gingen die Frauen-Bundesligisten mit abgestimmten Pressemitteilungen in die Offensive.
Der schwerste Vorwurf? Der Deutsche Fußballbund habe mit bereits getroffenen Absprachen gebrochen. Hellmann sagte, dies sei sehr enttäuschend, weil es die Frage aufwerfe, ob das die richtige Basis für eine lange und gute Partnerschaft sein könne.
DFB-Generalsekretär Holger Blask widersprach allerdings. Unterschriftsreife Verträge hätten bislang nicht vorgelegen. Die Verhandlungsführer der Clubs hätten dem DFB weitreichende Ergänzungen und Änderungswünsche übermittelt.
Beim Verband fühlt man sich ob des medialen Rundumschlags brüskiert und vermutet dahinter nur einen Zweck, den Druck auf den DFB maximal zu erhöhen. Was passiert denn nun konkret am Mittwoch?
In einer Stadionloge von Eintracht Frankfurt gründen die 14 Clubs am Mittwoch um 16 Uhr die Frauenbundesliga, FBL e.V., also ihren eigenen Ligaverband. Bisher waren sie unter dem Dach des DFB angesiedelt. Katharina Kiel, die Frankfurter Frauenfußballdirektorin, dürfte zur FBL-Präsidentin gewählt werden. Der neue Ligaverband soll eine moderne, professionelle und nachhaltige Entwicklung der Frauenbundesliga gewährleisten.
Interessant ist, dass der Ligaverband ohne Mitwirkung des DFB gegründet wird. Das hat ausschließlich symbolischen Charakter, denn eine inhaltliche Beteiligung des DFB war nie geplant.
Ursprünglich war aber vorgesehen, dass die Liga-Verbandsgründung am DFB-Campus erfolgt. Diese vermeintliche Einheit ist unter großem Tamtam gebrochen.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen diesem Liga-Verband und dem geplanten Joint Venture?
Während der Liga-Verband allein Sache der 14 Bundesligisten ist, kommt bei dem weiter angedachten Joint Venture der DFB ins Spiel und damit der Zank und Macht. An dem Gemeinschaftsunternehmen würden der DFB und der neu gegründete Ligaverband je 50% halten. Knapp über 100 Millionen Euro, sagt der DFB für die nächsten 8 Jahre zu. Die Clubs argumentieren allerdings mit höheren Ausgaben. Für zukunftsfähige Infrastruktur, Nachwuchsleistungszentren oder angehobene Spielerinnengehälter würden über 8 Jahre mehrere 100 Millionen Euro fällig.
Hellmann sprach von 300 bis 700 Millionen Euro. Beim DFB hält man das für wenig seriös, da klare Lizenzvorgaben noch fehlen würden.
Ein wichtiger Knackpunkt ist die Frage nach dem Stimmrecht. In dem ursprünglich angedachten 6er-Führungsgremium des Gemeinschaftsunternehmens pochen Ligaverband und DFB auf je 3 Sitze.
Bei möglichen Pattsituationen wollen die Clubs dennoch am längeren Hebel sitzen. Das lehnt der DFB bislang ab. Für sein Millioneninvestment verlangt der Verband einen handelsüblichen Pachtzins im niedrigen einstelligen Bereich.
Ein weiterer Streitpunkt: der Firmensitz des neuen Joint Ventures. Der DFB bevorzugt ein Büro auf seinem 15 Hektar großen Campus, die Clubs wünschen einen anderen Standort in Frankfurt.
Dennoch hoffen die Verhandler auf beiden Seiten, dass die FBL GmbH als gemeinsames Joint Venture schon zur Saison 2026/2027 an den Start gehen wird.
Kommen wir zum Handball, wo es ebenfalls ordentlich kracht. Die Stimmung zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt war lange nicht mehr so schlecht.
Der Transferärger um Weltklasse-Handballer Simon Püttlik belastet das Verhältnis erheblich. Ausgerechnet jetzt kommt es am Donnerstag um 19 Uhr zum brisanten Bundesliga-Duell zwischen dem deutschen Meister und dem Tabellenzweiten aus dem Norden.
Auf dem Papier ist alles geregelt. Der dänische Olympiasieger, der erst im April bis 2030 verlängert hatte, wechselt 2027 dank einer Vertragsklausel an die Spree.
Aber Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning lotet bereits aus, was früher möglich wäre. Er sagte: Wenn wir Pütlik 2026 kriegen können, würden wir das tun, wenn der Spieler und Flensburg das auch wollen.
Pütlik will wohl, aber Flensburg nicht. Eine Clubsprecherin teilte mit: Wir planen mit Simon bis 2027. Berichten zufolge würde die SG nur bei einer entsprechenden Ablöse, die bei über 1 Million Euro liegen soll, ihren Standpunkt überdenken.
Die Flensburger Fans haben längst genug von der Wechseldebatte. Niemand ist größer als der Verein, stand zuletzt auf einem Banner. Dazu sangen die Anhänger: Flensburg ist viel schöner als Berlin.
Über 1 Million Euro für einen Wechsel ist im Handball eine horrende Summe. Was im Fußball Kleingeld wäre, war für die Berliner noch im Vorjahr unvorstellbar. Aber Hanick hat den deutschen Meister auf ein neues Level gehoben. Er berichtete: Uns sind zuletzt ganz viele Dinge gelungen. Es wird viel Geld frei. Die Trennung von Sportvorstand Stefan Kretschmer wird sich ebenso im Geldbeutel bemerkbar machen wie der Abgang einiger Stars im Sommer. Außerdem habe er es geschafft, die Füchse auszuvermarkten. Wir haben keine Flächen mehr frei, verkündete der Füchse-Chef stolz. Ab nächstem Jahr schließt der Club nach Informationen einen hochdotierten Ausrüstervertrag mit Adidas ab. Was tun mit dem immer größer werdenden finanziellen Spielraum? Zum Beispiel die KMM verpflichten. Die Füchse bestätigten zuletzt ihr Interesse an dem französischen Starspieler. Kretschmer schwärmte von einem Rückraum, der europaweit seinesgleichen suchen würde. Die Hauptstädter mausern sich zum Weltklub mit internationaler Strahlkraft. Trainer Nikolai Krekau stellte allerdings klar: Wir könnten ein Real Madrid werden, wenn wir wollten. Aber das ist nicht im Ansatz das Bestreben. Ziel sei es, die Füchse DNA zu bewahren. Brisant wird auch Kretschmers Kommentatorenpremiere. Er wird beim HBL-Kracher seinen ersten TV-Auftritt als Dünexperte bei einem Füchse-Spiel haben. Wird eine Herausforderung, aber ich bin soweit, sagte Kretschmer.
Das zeigt, wie sich auch im Handball die Strukturen professionalisieren und gleichzeitig die zwischenmenschlichen Beziehungen komplexer werden.
Genau. Sowohl im Frauenfußball als auch im Handball geht es um mehr Geld, mehr Professionalität, aber auch um mehr Konflikte zwischen den verschiedenen Akteuren.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.